Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.
2:1 Sieg gegen Kanada, das erste Mal seit 2006 holt die Schweizer Nazi an einer WM den Gruppensieg. Und jetzt geht das Turnier so richtig los. Wir fragen uns, was braucht es, damit es tatsächlich die beste WM der Geschichte wird? Hat die Schweiz mit dem Johann Manzambi einen neuen Superstar? Und wer wird jetzt eigentlich Gegner im 16. Finale? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen im Tribünengeflüster, einem Sportpodcast von CH Media. Mein Name ist Etienne Vuillemin und ich freue mich sehr, dass ich meine Lieblingskollegen im Studio begrüssen darf. Zum einen ist das der François Schmid-Bechtel, zum anderen der Stefan Weiss. Hoi miteinander.
Hallo.
Hallo miteinander.
Ja, 2:1 gegen Kanada. Die Gruppenphase ist vorbei. Was bleibt jetzt?
Schuhe anfangen.
Das 16. Finale bleibt.
Euphorie? Total oder gar nicht?
Ja, nein, für Euphorie ist bei mir noch zu früh. Also, ich meine, natürlich auf Gefahr, dass ich jetzt als Miesepeter überkomme, aber jetzt sind wir eigentlich dort, wo normalerweise eine WM anfängt. Und zwar unter den 32 besten Mannschaften. Darum, für mich hat die WM jetzt angefangen. Bin gespannt, aber Euphorie löst da jetzt bei mir noch nicht aus.
Stefan, bei dir, Sieg, ein bisschen mehr gute Gefühle rum?
Ja, gute Gefühle schon, aber es war ein bisschen, es ist gerade bezeichnend gewesen, dass längere Schweigen von uns nach deiner Eingangsfrage. Es ist halt so, es ist jetzt erst so ein bisschen das Aufwärmen gewesen, hat man das Gefühl. Und das ist entweder ein grosser Teilnehmerfeld geschuldet oder vielleicht auch wirklich tatsächlich die neue Erwartungshaltung, die man vom Schweizer Team hat. Dass man so ein bisschen wie denkt, ja, die Gruppenphase ist eh, die nimmt man einfach so mit und jetzt geht es dann richtig los. Also so ein bisschen das Denken hat von den Fans, die für Mannschaften sind, die schon Titel geholt haben und immer vorne mit sind. Und darum so, nein, also Euphorie ist es nicht, aber ich glaube, für das hat jetzt auch irgendwie haben die Affischen gefehlt. Es gibt wahrscheinlich keinen Schweizer Fan, der in Euphorie ausbricht, wenn die Schweiz an einer WM Bosnien oder Kanada schlägt.
Ja, François, wir haben den Match zusammen geschaut und irgendwann, Ende der ersten Halbzeit, haben wir mal gefunden, die Kanadier macht es eigentlich noch gut, aggressiv, sind parat und dann, aber kaum bevor es irgendwie hätte können, schwierig werden konnte, kommt das Goal von Ruben Vargas, später Johann Manzambi, 2-0. Es läuft einfach irgendwie, wenn es muss, dann läuft es für die Schweizer. Ist das eine neue Qualität?
Nein. Ich sehe es nicht als neue Qualität. Es ist ja in der Vergangenheit immer wieder mal so gewesen, dass auch in der Gruppenphase Widerstände gegeben hat. Sie haben müssen liefern, quasi im letzten Gruppenspiel. Jetzt ist der Druck ein bisschen weg gewesen. Sie sind nicht unter Siegzwang gewesen. Aber nein, die Mannschaft hätte schon ja, mindestens 10 Jahre, wenn nicht mehr, bewiesen, dass sie fähig ist, zum Liefern, wenn Liefern gefragt ist. Natürlich mit ganz wenigen Ausnahmen. Ich denke jetzt an Achtelfinal, WM-Achtelfinal, das letzte Mal in Katar gegen Portugal, wo man runtergegangen ist und so weiter. Aber ja, K.O.-Phase hat man ja eigentlich jetzt in den letzten Jahren immer erreicht. Darum bin ich da jetzt nicht so entzückt, weil man in dieser Gruppe mit 7 Punkten als Sieger hervorgeht.
Also komm, schauen wir vorwärts. Wir haben ja irgendwie die wichtigste Frage nach gestern ist, auf wer trifft die Schweiz eigentlich? Habe ich probiert herauszufinden. Ich habe gemerkt, es müsste eigentlich diplomierter Mathematiker sein. Wie geht das euch? 16. Final, aber man weiss nicht, wer es ist. Mühsam?
Nein, ja. Das finde ich nicht mühsam. Es ist also man kennt ja den Modus, der ist ja auch an der Euro schon so gewesen, früher auch schon bei Weltmeisterschaften, dass man halt einfach muss warten, wenn man auf einen Gruppendritten trifft. Und ich gebe auf die Rechenspiele nicht so viel mit 60% Dritte aus dieser Gruppe, weil 60% ist zwar eine relativ hohe Zahl, aber dann kommen ja wieder vier Teams in Frage. Also geht es dann auch wieder auf unter 20%. Es bringt gar nicht viel, sich da grosse Überlegungen anzustellen. Ich denke, wichtig ist, wenn ich es richtig gelesen habe, was da geschrieben wurde über die möglichen Gegner, ist, dass man jetzt im ersten K.O.-Spiel nochmal in einem grossen, sprich in einem Team aus dem Weg geht, wo von der Papierform her wahrscheinlich höher zu bewerten wäre als die Schweiz. Also kann man davon ausgehen, dass die Schweiz sicher mal gute Chancen hat. Und ob dann der Gegner Iran oder Ägypten oder was ist noch alles auf der Wahlliste drauf? Algerien oder Japan? Ich glaube, das kommt jetzt wirklich nicht so drauf.
Also, vor allem sind wir in einer viel komfortableren Situation als zum Beispiel die Deutschen, oder? Also, ich meine, die Schweiz spielt erst am Freitag wieder. Die letzten Gruppenspiele sind am Sonntagmorgen unsere Zeit durch. Also am Sonntagmorgen weiss die Schweiz, gegen wer das sie spielt. Genug Zeit zum Vorbereiten. Bei den Deutschen ist es ganz anders. Die haben, glaube ich, nur 2 Tage, um sich auf den Gegner vorzubereiten, weil sie ja eine der ersten Mannschaften sind, die in das 16-Viertelfinale einsteigt. Darum problemlos. Also das gibt uns jetzt noch ein bisschen Spannung bis am Freitag. Wir können Höckli machen oder durchstreichen die möglichen Gegner. Und vor allem du, Etienne, wo dich stark mit dieser Thematik auseinandersetzt.
Genau,
für dich ist das ein Krimi.
Ich bin ja nicht ein super Mathematiker, aber interessiert dafür und hast darum ein bisschen durchgeschaut. Also es ist tatsächlich, Stefan, wie du gesagt hast, Gruppe G, Iran, Neuseeland, Belgien oder Ägypten. Wer dort Gruppe Dritte wird, könnte Gegner sein. Dann muss man aber noch schauen, haben die als Gruppe Dritte überhaupt genug Punkte, dass es ihnen langt, unter den besten 8 zu sein. Wenn das dann nämlich nicht der Fall ist, dann stehen die Chancen gross, dass es entweder Österreich oder Algerien wird. Und dort kann man sagen, wäre ja zumindest von den Affischen her entweder Skifahrduell gegen Österreich oder gegen den Wladimir Petkovic, der jetzt Algerien trainiert, wäre knackige Affische und darum irgendwo durch mein Favorit.
Ja, mein auch. Fände ich extrem reizvoll. Beides. Es gibt ja eine lustige Side-Story zu dem Algerien-Österreich-Komplex. 1982 gab es ja die Schande von Gijón und dort haben Deutschland und Österreich ein Päckchen gemacht und Algerien ist quasi das Opfer gewesen von dem Päckchen, ist dann ausgeschieden und jetzt treffen Algerien und Österreich in der letzten Runde wieder aufeinander. Jetzt könnten die zwei zusammen ein Päckchen machen, quasi das Unentschieden und dann sind beide eh sicher weiter.
Ja, ich will noch schnell etwas zum möglichen Gegner Österreich sagen. Es ist, also mir wäre es jetzt aus Schweizer Fansicht lieber, wir würden nicht gegen Österreich spielen, ganz ehrlich gesagt. Nicht, dass ich das Gefühl hätte, die wären besser als die Schweiz. Ich habe das Gefühl, das wäre. Nein, das ist, ich würde sagen, so leichte Vorteile für die Schweiz. Habe ich das Gefühl. Aber Österreich ist eine Mannschaft, die so gut ist, dass die Schweiz ja, gegen die kann verlieren, ohne dass man nachher muss sagen, oh, es ist objektiv gesehen irgendwie jetzt eine Sensation. Überhaupt nicht. Und dann muss ich sagen, dann ist irgendwie ein Ausscheiden im 16-Final gegen Österreich ist irgendwie emotional gesehen für den Schweizer Fan, glaube ich, eine rechte Fallhöhe zwischen, wir haben die beste WM vor der Brust mit dem besten möglichen Resultat und die totale Enttäuschung. Weil es ist, also dann finde ich, wenn die Schweiz gegen Österreich einfach wegen der Nähe ins Nachbarland und die Rivalität zu den Österreichern und die Rivalität kommt aus dem Ski und dort sind wir jetzt auch seit Jahren immer besser geworden und besser als sie und im Fußball haben wir sowieso das Gefühl, seit 20 und 30 Jahren, wir sind ihnen überlegen. Wenn man dann gegen Österreich die Schweiz ausscheidet, dann ist es so, dass man sagt, die ganzen Enttäuschungen, die wir erlebt haben mit Schweden 2018 oder Portugal 1-6 vor 4 Jahren, wäre dann, wie sagt man, wäre Nasenwasser dagegen.
Ich wollte gerade sagen, das wäre dann wie ein Dreifach-Sieg von Österreich am Lauberhorn. Also,
schlimmer, schlimmer.
Noch schlimmer, ja.
Ja, aber ich sehe es nicht so. Ich glaube, es ist mir jetzt ein bisschen zu pessimistisch betrachtet. Ich denke, hankerum, wenn du gegen die Österreicher gewünscht, dann das ist eine gewisse Hausmarke, oder? Also, das kann dir dann wirklich nochmal einen zusätzlichen Schub geben. Würde dann wahrscheinlich in der Schweiz wirklich eine grössere Euphorie auslösen. Und wäre auch für die Mannschaft selber ein sensationelles Signal. Und ich finde, die Schweiz ist ziemlich deutlich besser als Österreich.
Gut, Gegner werden wir früh genug erfahren. Fakt ist, 9 Tage Pause. Die Schweiz spielt erst wieder am, jetzt ist Donnerstagnachmittag, wo wir das aufnehmen, morgen Freitag in einer Woche, am 3. Juli. Morgen am 5. Das ist für die Fans ein bisschen ungewohnt, aber muss nicht weiter ein Nachteil sein für die, die shooten. Ja, was macht man in diesen 9 Tagen, damit es keinen Lagerkoller gibt?
Zurück in die Schweiz fliegen.
Nein, wird nicht
nein,
passieren.
Natürlich nicht.
Aber wieso nicht?
Ja. Nein, wegen der Zeitverschiebung. Aber der Franz Beckenbauer hat ja 1990 ist mit seinen Deutschen mal noch kurz zurück auf Deutschland von Italien. Das ist ein bisschen problemloser. Ich finde es heikel, die lange Pause. Wir könnten auf dumme Gedanken kommen.
Inwiefern? Also
Mannschaft? Ja, du musst die Tage irgendwie bespielen, oder? Und ich meine, die Fußballer, die sind sich wirklich gewöhnt, jeden dritten oder vierten Tag ein Spiel zu haben. Also das wäre nicht ein Problem, ein Belastungsproblem für die Mannschaft. Und da bist du wirklich in einem Rhythmus. Da kommst du nicht auf dumme Gedanken. Aber wenn du dann 8-9 Tage Pause hast, wie überbrückst du die? Also die Gefahr, da musst du wirklich ein sehr gutes Tagesprogramm einfallen lassen, damit da nicht irgendwann mal ein bisschen der Lagerkoller aufkommt. Du musst aber auch aufpassen, dass keine Ferienstimmung aufkommt. Also da musst du so Balance finden und das finde ich nicht ganz einfach.
Lagerleiter Stefan, dein ideales Programm für die nächsten paar Tage für das Schweizer Camp?
Fragst du mich etwas, was total nicht in meinem Kompetenzbereich liegt?
Jetzt kannst du glänzen.
Kann ich ein Bewerbungsschreiben machen oder eine Bewerbungsdurchsage? Nein. Ich weiß es wirklich nicht. Also wahrscheinlich jetzt irgendwie mal ein bisschen oben runterkommen, wie auch ein bisschen einen Break machen zwischen jetzt ist so quasi die Pflicht erfüllt worden, jetzt der Pflichtteil ist durch, jetzt kann dann langsam die Kür anfangen. Also sicher mal jetzt irgendwie vielleicht wirklich mal zwei Tage überhaupt nichts machen und auch die sich nicht wollen sehen innerhalb vom Team, sich auch nicht mühen sehen mal 48, 72 Stunden. Und dann habe ich eben das Gefühl, es geht dann gleich schnell weiter. Also es ist, man denkt so, ja, 8-9 Tage sind recht lang, aber nachher sind es vielleicht noch 5-6 Tage und dann die Vorbereitung auf das Spiel, körperlich und mental wieder in Flow reinkommen. Also ich sehe überhaupt keine Gefahr vom Lagerkoller. Und wenn die Mannschaft gut funktioniert, dann ist auch so eine lange Zeit kein Problem zum Überstehen. Ohne dass es jetzt irgendwie ein Problem sollte geben. Und wenn es irgendwie Friktionen im Team gibt, dann gibt es den Lagerkoller sowieso innerhalb von dem Monat oder die 6 Wochen, wo die zusammen sind. Egal, wie viele Matches sie haben oder ob die Zeit zwischen den Matches ein bisschen kürzer ist oder ein bisschen länger und auch wie die Resultate sind, dann gibt es früher oder später sowieso ein Problem. 26 Spieler, die jeder neu mit durch seine eigenen Interessen auch mitverfolgt, wenn die so nahe zusammen leben müssen. Also,
was mich aber noch mehr
interessiert, ich sehe das Problem nicht.
Ist der mögliche Spannungsabfall, vielleicht gar nicht so viel Lagerkoller, ja oder nein, aber wenn du 9 Tage nicht mehr shootest, jetzt bist du irgendwie im Rhythmus. Ich habe das Gefühl, beim Schauen nach dem mühsamen Katar-Match ist doch irgendwie ein bisschen etwas gekommen. Und ich habe das Gefühl, ja, sie haben sich gefunden und es funktioniert etwas. Und dann sind 9 Tage doch relativ lang. Da fährst du doch, egal ob als Profi, Vollprofi, Amateur, da fährst du doch automatisch irgendwie runter und hast das Gefühl, es ist etwas zu Ende gegangen. Und wie kommst du dann wieder in den Ernstkampfmodus? Weil dann geht es um alles im 16. Finale. Dann gibt es nicht mehr, ja, Fehltritt Katar ist eigentlich ein bisschen egal.
Ja, das ist eine Trainergeschichte. Also, das muss der Trainer regeln. Ich sehe es genauso wie du. Die Gefahr ist da. Aber dieser Gefahr sind sich alle bewusst. Das ist schon mal gut. Und wir werden sehen, über die richtigen Massnahmen wird anwenden. Klar ist, Freitag ist der Match, also mal so ein bisschen eine intensive Einheit am Dienstag würde wahrscheinlich nicht schaden.
Ich mache jetzt etwas, was man gar nicht sollte, nämlich zu weit vorausschauen, aber ich bin ja nicht involvierter Fußballer oder Trainer, sondern Beobachter und dann schaue ich natürlich schon mit einem Auge, wie es dann aussehen im allfälligen Achtelfinale. Und dort geht es dann schon 4 Tage später weiter. gegen einen, das erste Mal einen mutmaßlich grossen. 9 Tage Pause vor dem 16. Dann wieder Schlag auf Schlag. Wie sehen Sie das? Könnte das dann zum Problem werden? Oder kommt dann eben die 9 Tage Pause im Nachgang noch als Vorteil hinführen?
Ich entschuldige mich jetzt schon, dass es vielleicht langweilig ist, wenn ich immer alles ein bisschen abtemperiere. Aber ich sehe nicht das überhaupt nicht als Problem. Ich sehe weder die 9 Tage jetzt als Problem, noch die 4 Tage, die nachher sind, als Problem. Ich glaube einfach, die Spieler sind sich wie alles gewöhnt, aus ihrem Alltag aus. Und natürlich, man hört immer wieder, ja, die sind eigentlich die spielen im 3-Tages-Rhythmus, all die bei grösseren Clubs sind und Europa Cup spielen. Aber das ist gleich nur die halbe Wahrheit. Das ist ja nicht über die ganze Saison, dass sie immer alle 3 Tage spielen. Oder? Es gibt auch immer wieder so ein bisschen in dieser Zeit, wo gerade zum Beispiel der Europa Cup pausiert in den Wintermonaten, haben sie natürlich oft auch mal sicher eine Woche, je nachdem wie der Spielplan ist, in England oder Italien oder in der Bundesliga, spielen sie in der einen Runde am Freitagabend und die nächste Runde ist dann erst am übernächsten Sonntag quasi. Also dann haben sie auch einen Gap von 8-9 Tagen und dann kommt wieder eine Phase mit 3-Tages-Wochen. Also ich glaube einfach, die sind so weit gekommen in ihrer Karriere und so lange dabei, wenn sie überhaupt in einer K.O.-Phase von einer WM spielen, dass sie eigentlich diesbezüglich schon alles erlebt haben. Sowohl an Rhythmus behalten, Rhythmus wieder aufbauen, mental, körperlich, das Lagerleben im Team und so. Also, ja, nein, ich sehe weder bei der kurzen noch bei der langen Pause irgendein Problem.
Und ich muss mich vielleicht entschuldigen, weil ich halt noch das Gejammer von 2022 im Hinterkopf habe, nach dem 1-6 gegen Portugal, wo es überall geheißen, ja, viel zu kurze Pause, aber halt auch im Vergleich mit dem Gegner, der dort massiv länger hat können, sich vorbereiten, sich auskurieren, etc.
Aber, Tori, wenn ich da noch...
Absolut.
Das ist meiner Meinung nach überhaupt nicht zu vergleichen, die Situation. Es ist auch nicht die Anzahl Tage, die Schweizer gefehlt haben damals vor dem Portugal-Spiel, das Problem war. Es sind zwei andere Sachen in meinen Augen problematisch gewesen. Die Schweizer sind wirklich dort nicht fit gewesen. Sie haben ein Grippevirus im Team. Es sind viele Spieler angeschlagen oder sogar krank gewesen, die gespielt haben. Und das ist fast noch der entscheidendste Punkt. Und das wollte ich eigentlich in Bezug auf die jetzige WM noch sagen. Damals war es einfach so gewesen, der Vorstoss im Achtelfinal war ein grosser Erfolg gewesen. Wenn man damals schon davon geredet hat, man wollte Geschichte schreiben, man wollte, weiss ich nicht, wie kommen, aber dort. Und dann das letzte Gruppenspiel gegen Serbien, das wissen wir, ist so immer eine riesen emotionale Geschichte. Und dann sind die Schweizer einfach irgendwie leer gewesen, emotional, und haben dann die Spannung nicht mehr aufbauen. Und das hat nichts mit der Anzahl Tage zwischen dem letzten Gruppenspiel und dem Achtelfinale zu tun, sondern einfach das Serbien-Spiel hat die Mannschaft extrem ausgesucht, emotional. Und darum haben sie es nicht mehr angebracht. Und das wäre auch mit einer Woche Pause dort wahrscheinlich nicht besser gewesen.
Absolut, das war eine Überemotionalisierung. Zweimal gegen Serbien eigentlich, oder? 18 und 22. Das ist einfach zu hohe Bedeutung von einem einzigen Spiel. Zu viel Ballast abgefallen. Und natürlich, Ballast ist grundsätzlich nicht etwas Positives. Aber mit ein bisschen Ballast in einem Spiel ist gar nicht so schlecht. Und dort sind sie einfach wirklich leer gewesen.
Ja, gut. Schauen wir gleich noch ein bisschen auf, was uns Freude gemacht hat, was uns weniger Freude gemacht hat bis jetzt, bei diesen Spielen, die gewesen sind. Wir kommen nicht am Johann Manzambi vorbei. François, du hast geschrieben, das Geschenk vom Himmel. Was zeichnet ihn aus?
Ja, Moment? Ich glaube, man muss ein bisschen weiter zurückgehen. Ich glaube, das ist jetzt nicht so ein schweizerischer Kernkompetenz, dass wir da ein junger Spieler als Halbgott verehrt. wir sind da eher ein bisschen unterkühlt. Aber eigentlich, was der Typ macht, also da wird's mir trümmelig. Wir müssen uns einfach mal vor Augen halten, der ist mit 20 an einem gleichen Punkt wie der Mbappé, wie der Thomas Müller. Die einzigen zwei. Kein Messi, kein Ronaldo hat mit 20 oder jünger 4 Scorerpunkte an der WM gemacht. Das hat bis jetzt nur Mbappé und Thomas Müller. Und wenn wir uns das vor Augen halten, oder? dann wird es mir wirklich langsam träumlich. Weil dann sind wir bei einem Spieler in einer Kategorie, wie ihn die Schweiz noch nie gesehen hat. Also, Xhaka, riesen Karriere. Shaqiri, super Karriere. Rodriguez, super Karriere. Jan Sommer, super Karriere. Akanji, super Karriere. Aber so etwas wie der Mansambi, das habe ich noch nie gesehen in der Schweiz. Und ich habe es fast nicht für möglich gehalten, dass ich so etwas mal sehe in der Schweiz. Es ist halt noch, sein Vorteil ist noch, er ist Offensivspieler im Vergleich zu allen anderen. Die haben eh noch ein bisschen mehr Bedeutung, noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ja, ich möchte das auch nicht ausspielen, Offensive gegen Defensive. Aber es ist einfach Fakt, das ist eine riesen Nummer.
Und also gut, dann Stefan, wenn ich dich schon vorher als Lagerleiter an welches Spiel bringen, dann jetzt gerne als Transferberater. Joan Mansambi, wo soll er herwechseln? Das Angebot für Freiburg 90 Millionen, vielleicht 80, vielleicht 70. Wenn er noch ein paar WM-Goal weiter schiesst, noch etwas mehr. Was würdest du mir raten?
Ich würde mir raten, gar nicht zu wechseln. Ich würde noch mal in Freiburg bleiben, ein Jahr, mindestens ein Jahr. Er könnte auch zwei bleiben, er ist dann noch in zwei Jahren immer noch sehr jung. Und die Gefahr ist einfach die, wenn er jetzt zu einem grossen Club wechselt. Und wenn er einen Wechsel wird machen, dann wäre es wahrscheinlich ein grosser Club. Weil dann würde ja bedeuten, dass Freiburg das monetarisieren und viel Geld verdienen. Und dann sind es dann schon die ganz Grossen, die mit einem ganz grossen Scheck kommen. Und dort, da können wir noch lange sagen, er ist ein Jahrhunderttalent. Und er ist, weiß ich nicht wie gut, er würde es bei einem ganz grossen Club in seiner Position als Offensivspieler wahrscheinlich schwer haben, zum sofort regelmäßig spielen, regelmäßig von Anfang an spielen, auf die Einsatzzeit kommen, die er jetzt eigentlich immer noch braucht. Und darum, es wäre für die nächsten ein, zwei Jahre für ihn nicht gut, wenn er jetzt zu einem Top-Club in
redest du da konkret Real, ja, Bayern?
Ja, genau. Ich weiß ja nicht, so. Ich weiß ja nicht, was jetzt da, wer jetzt da wirklich sich für ihn interessiert und was alles nur einfach Gerücht ist und was konkret ist. Aber im Prinzip kann man davon ausgehen, dass ja, jetzt wirklich die Grossen sich allenfalls für ihn interessieren. Bayern, Real, Barcelona, Manchester City. Und dann glaube ich einfach nicht, dass er dann trotz allem gerade der ist, wo man holt und sagt, oh, der FC Barcelona setzt jetzt in den nächsten 15 Jahren auf den Mansambi. Noch nicht ab dem Sommer, vielleicht später dann schon mal, aber sicher nicht ab dem Sommer. Und dann wäre es einfach für ihn in seinem Alter, glaube ich, nicht der beste Schritt.
Ist dann ein Zwischenschritt schon ausgeschlossen, eben wegen Geld? Weil Freiburg irgendwie zu viel Geld von ihm, dank ihm, könnte bekommen
jetzt. Nein, überhaupt nicht. Es ist klar, dass die ganz grossen Clubs jetzt wirklich Jagd auf ihn machen. Weil wenn er das Versprechen, das er jetzt abgegeben hat, wie irgendwann wird einlösen, dann sind wir jenseits von den 100 Millionen. Jetzt kommst du aber vielleicht für 50 oder 60 Millionen über. Also das heisst, es ist nochmal, in der Theorie ist nochmal wahnsinnig viel Luft drin, was Transfersummen angeht. Wenn ein Barcelona würde kaufen, wo ich ihn übrigens am allerliebsten würde sehen, rein vom Fußball. Wenn das Barcelona ihn würde kaufen, dann heisst das nicht, dass ein Barcelona gerade in der nächsten Saison fix für die erste Mannschaft muss einplanen, soll einplanen. Sie könnten ja noch ein Jahr verleihen. Also, Serge Gnabry zu Bayern München, die haben den ja noch zuerst, es hat er noch zu Bremen und zu Hoffenheim geshootet, eineinhalb Jahr. Und dann ist er zu Bayern, obwohl er schon Bayern gehört hat. Also, die Möglichkeit ist immer da und die würde ich sogar extrem präferieren. Also, Er kommt unter jetzt, er wechselt zu einem grossen Club. Ich sage, es ist nicht zu verhindern. Bei allem Verständnis für deine Idee, dass er noch ein, zwei Jahre bleiben soll in Freiburg, ich glaube einfach, da bewegen wir uns jetzt in einer finanziellen Dimension, wo Freiburg nicht Nein sagen kann. Und es gibt genug Interessenten auf dem Weltmarkt, wo das können zahlen und wollen zahlen. Und dann bin ich einfach sehr dafür, er wird noch ein Jahr.
Ich glaube einfach nicht, dass jemand 50 Millionen auf den Tisch legt und dann sagt, ja, aber jetzt geht es noch nicht für uns, wir dürfen den noch ausleihen. Ich sage dir eher, ja, vielleicht ist er für Dortmund tatsächlich.
Boah, aber das hat man schon häufig gesehen. Also, das gibt es häufig. Ich sage, der Gnabry hat, Bayern hat den Gnabry von Arsenal abgekauft. Also, ja, das ist dann nicht so, dass die englischen Clubs ihre Spieler gratis abgeben. Also, nein, das kommt ja immer wieder vor. Ich finde es sogar eine sehr clevere Lösung.
Neben Johan Mansambi, wer sind für euch die anderen Gewinner von dieser Schweizer Vorrunde bis jetzt?
Also zum einen der Ruben Vargas hat sicher Punkte gesammelt in den letzten zwei Spielen mit den Scorer-Punkten. Sehr gut gefallen hat mir der Nico Elvedi. Ich finde, spielt eine super WM. Auch für das, dass er eigentlich in den letzten Jahren immer ein bisschen unter dem Radar geflogen ist. Zuerst unter dem Radar im Sinn von, weil er wirklich dann auch nicht mehr Stammspieler war. Eine Zeit lang, und von ihm hat man jetzt nie so recht geredet. Man hat wahrscheinlich, wenn man eine Umfrage gemacht hätte, welche 12 bei der Bevölkerung, welche 11 sollen da von Anfang an spielen, dann wäre wahrscheinlich irgendwie der Nico Elvedi nicht immer genannt worden. Und er spielt jetzt wirklich sehr, sehr gute WM, und darum gehört er sicher für mich auch zu den Gewinnern.
François, wer hat dir
sonst noch gefallen? Teilt meine ich völlig vom Stefan. Mansambi, Vargas, Elvedi. Plus, jetzt nach dem letzten Spiel gegen Kanada, muss man sagen, Kackes. Also, ist für mich ein klarer Gewinner. Ist ein bisschen Problemzone hinten rechts. Wir hatten Zakaria versucht, wir hatten Wittmer versucht. Im dritten Spiel bringt er den dritten Spieler mit dem Kackes. Und sie ist Startelf-Debüt vom Kackes. Und das in einem WM-Spiel, nicht das allerwichtigste WM-Spiel, aber immerhin. Und ich finde, er hat das extrem gut gemacht. Würde mich überraschen, wenn der Jakin ihn wieder rausnehmen würde. Das sind auch meine Gewinner. Ja.
Kommen wir jetzt auf die Gegenseite. Denen da war noch nicht seine WM. Jetzt gestern hat er müssen bänkeln, ist dann reinkommen. Was ist mit ihm los? Hat er eine Bandage am linken Oberschenkel? Kann es sein, oder gibt es Anzeichen, dass er nicht ganz so fit ist im Moment? Oder was habt ihr von ihm für einen Eindruck?
Ich habe irgendwie den Eindruck von ihm, den ich schon immer hatte. Er ist wirklich ein sehr guter Fußballer, ein guter Flügel. Aber er schiesst einfach zu wenig Goal. Und das ist auch sein Problem im Club. Und
Nottingham.
Er hat zwar, wenn ich es recht im Kopf habe, schon Phasen gegeben, wenn er die Nazi schon regelmässig ein Goal geschossen hat, aber so grundsätzlich habe ich das Gefühl, schiesst er zu wenig Goal. Darum traue ich ihm auch die ganz grosse Karriere, wo viele ihm vorausgesagt haben, gerade auch nach der Euro vor zwei Jahren, die traue ich ihm irgendwie wie jetzt nicht mehr zu. Also ich befürchte ein bisschen für ihn, dass er ein Spieler wird bleiben, der in dem Mittelsegment wird bleiben, bei dem Club, wo er war, eben Bologna, Nottingham, dass es ein bisschen in diesem Bereich ist. Nicht so der WM. Ich habe ihn eigentlich nicht so schlecht gesehen, eben außer dass er halt einfach zwei, drei Chancen zu viel vergeben hat. Aber schlecht habe ich ihn nicht gesehen, trotzdem nicht.
Sie ist ein guter Spieler. Gegen Katar kann er alleine den Match entscheiden. Aber er kommt zu drei Top-Chancen. Und das deutet schon auch auf eine gewisse Qualität hin. Er ist brutal schnell. Er hat ein gutes Näschen für den Raum. Aber er hat die Abschlussschwäche. Ist bitter, ist schade. Darum, ich sehe es wieder, Stefan. Solange er nicht 10 Goal plus macht im Club pro Saison, wird er im Mittelfeld verharren.
Er ist irgendwie ein bisschen in einem Teufelskreis gefangen, oder? Er kommt nicht auf eine gute Anzahl Scorerpunkte. Durch das bleibt ihm wahrscheinlich ein Transfer zu einem sehr guten Club verwehrt. Und wenn er das aber könnte realisieren, wenn er natürlich als Flügel in ein Team kommt, wo er einen Mittelstürmer hat, der dann 30 Goal schiesst, sagt das zu England oder zu Italien oder zu Spanien oder wo auch immer, dann, dann kann er auch mehr brillieren. Oder? Und dann fragt niemand mehr nach, ob jetzt er in einer ganzen Saison nur 4, 5 oder 6 Goal gemacht hat, wenn dann eben mal 30 schiesst. Oder? Aber wenn er natürlich bei Club spielt, irgendwo im Tabellenmittelfeld rumdümpelt, dann sieht man sofort, okay, ein Stürmer hat nur 4, 5 Goal geschossen. Und dann ist das immer ein bisschen negativ beleidigt.
Personalien, wo wir viel darüber geredet haben, über die letzten Monate, Noah Okafor. Seine Bilanz 0 Spielminuten, 3 WM-Spiele. Ist jetzt das der Test von Murat Yakin, ob er wirklich etwas daraus gelernt hat mit der Rolle als Ersatzspieler?
Nein. Der Test, der hat viel vorher angefangen. Also der Test, der hat schon mit dem Testspiel angefangen. Vielleicht noch das erste WM-Spiel, aber nachher, also du gehst als Trainer nicht in eine WM und quasi als erzieherische Massnahme für einen Spieler, tust du noch irgendetwas durchstieren. Das ist ja Gaga. Also das ist ja ein Energieverbrauch, den du dir gar nicht kannst leisten als Trainer.
Hat dich jetzt auch überrascht, dass er nicht eine Sparminute bekommen hat?
Ja, muss ich sagen. Gerade gegen Kanada. Ich hätte ihn gerne gesehen. Eingewechselt gegen den Schluss mit seinem Speed. Es ein bisschen mehr Räume gibt. Habe ich nicht ganz verstehen, dass es nicht passiert ist. Aber ja, es ist so. Ich bin aber irgendwie überzeugt, er wird noch seinen grossen Moment an dieser WM haben.
Stefan, siehst du es auch so? Noah Okafor schiesst die Schweiz.
Jetzt habe ich auch wieder gesagt, ich kann gar nichts mehr dazu beitragen, weil der Franz hat alles gesagt. Wenn ich auch wieder sagen, bis auf den letzten Satz.
Du bist sicher, dass...
Nein, ich glaube nicht, dass er noch seinen grossen Moment hat. Aber ich bin sicher, dass er noch seinen grossen Einsatz überkommt. Ich glaube, er wird die Überraschungskarte sein, die Yakin noch wird ausspielen wird, wie er es so oft gemacht hat. Und die nächste Überraschung, die wir erleben im Personal, wird dann eben der Noah Okafor sein. Ich bin einfach sehr skeptisch, ob wir dann wirklich uns jubelnd in den Armen liegen und den Noah Okafor als der grosse Star vom Achtelfinale gegen Portugal feiern. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass er seine Chance wird bekommen.
Jetzt weiss ich gar nicht mehr, was sagen. Traumduo haben wir irgendwie gefunden. Manzambi, Vargas sind aber zwei gewesen, die nicht immer gespielt haben. Eben, wir haben jetzt vom Okafor haben wir es gehabt, der Fabian Rieder ist um, der Dan Ndoi. Ich habe den Eindruck, vorne hat die Schweiz eine Auswahl, oder hat Murat Yakin jetzt eine Auswahl, die es ihm erlaubt, A, den Gegner zu überraschen, B, innerhalb der eigenen Reihe die Spannung überall hochzuhalten. Du weisst nie so genau, woran du bist. Jeder könnte im Prinzip von Anfang an spielen, hat Argumente dafür, kann eine Waffe sein als Einwechselspieler. Ist das etwas, wo ja, eine Qualität, ich komme jetzt wieder auf das, wo man noch ein bisschen zu wenig hervorgehoben hat?
Breite in der Offensive? Ja, ich weiss nicht, wer es zu wenig hervorgehoben hat, aber die ist offensichtlich. Also, mein, allein, wenn du sagst, ja, nur auch vor dem Verlierer, hat noch keine Spielminuten, ja, dann zeigt das, es ist bis jetzt ohne ihn gegangen und der Okafor hat zweifellos Qualitäten, die auch dieser Mannschaft können helfen können. Aber es ist ja nicht nur in der Offensive so. Ich meine, du hast halt mittlerweile, und das ist eine Qualität von dieser Mannschaft, oder ein Erfolg von der Entwicklung von dieser Mannschaft, du hast halt in der Schweiz nicht mehr einfach nur 16 Spieler, die genügen auf dem Niveau, sondern du hast 26, vielleicht sogar 30 Spieler, wo kannst bedenkenlos einwerfen.
Amen.
Amen, ja.
Wunderbar.
So heilig.
Dann,
okay.
Ja, wer weiß, ob wir vielleicht noch den Blick auf ihn werfen müssen. Wir kommen nochmal nächsten Montag. Euch da draussen danken wir vielmals fürs Zuhören. Dann werden wir noch so richtig Fahrt aufnehmen auf das 16. Finale. Wissen dann auch, gegen wer die Schweiz spielt. Wir danken euch vielmals fürs Zuhören. Wenn ihr weitere Podcasts von CH Media möchtet hören, dann findet ihr die auf www.chmedia.ch/podcasts. Ich würde mich freuen, wenn ich euch auch in der nächsten Folge wieder begrüssen dürfte. François Stephan, danke vielmals fürs engagierte Mitdiskutieren. Ich wünsche euch allen einen entspannten Feierabend, nicht zu viel Hits und bis bald.
Ciao miteinander.
Ciao miteinander.
Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.